Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Johannes Evangelium, wo waren wir an der Stelle stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben am Ende von Kapitel 6. Also für alle, die jetzt später dazukommen, überhaupt kein Problem. Ihr habt einfach nur 43 Predigten verpasst. Aber was ist das schon? Ja, also ich meine, wir sind jetzt bei 44, das wird schon. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, worum es in Kapitel 6 ging. Okay? Wir hatten gemeinsam darüber nachgedacht, was ist eigentlich das Zentrum von Glauben? Geht es mir darum, einfach nur die Gaben Gottes abzugreifen oder geht es mir um Gott selbst? Das ist Kapitel 6. Religion als Deal, um am Ende nicht in die Hölle zu kommen, oder Religion als Beziehung, weil ich von Gott begeistert bin, von seiner Liebe begeistert bin und weil ich auf diese Begeisterung, die ich da in mir trage, irgendwie reagieren muss. Das ist die Frage. Die Entscheidung, wie stehe ich vor Gott? Was will ich von ihm? Den Deal oder die Beziehung? Und das ist eine Entscheidung, die muss tatsächlich jeder Mensch für sich fällen. Und ganz, ganz viele am Ende von Kapitel 6 haben für sich entschieden, dieser Jesus, das ist mir zu heavy. Mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Wenn der so viel fordert, wenn der so intim wird, ey, dann lieber nicht. Und deswegen muss man ganz nüchtern sagen, dass am Anfang von Kapitel 7 der Messias nicht gerade auf der Erfolgsspur ist. Ja? Also da gehen ziemlich viele Leute weg. Er ist wieder zurück in Nazareth. Und Johannes Kapitel 7, Vers 1 und 2. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Laubhüttenfest passt super in unsere Zeit, ist nämlich so etwas wie das jüdische Erntedankfest. Fand statt September, Oktober und war eine richtig große Sache. 8 Tage feiern in Jerusalem. Woher hat das Laubhüttenfest seinen Namen? Naja, das wird jetzt für die Kinder, glaube ich, ganz spaßig. Man hat in dieser Zeit in Laubhütten übernachtet. Und man kann sich das ein bisschen so merken. Im Frühjahr wurde das Passa gefeiert und im Herbst dann das Laubhüttenfest. Und es ist dieses Fest, was bald stattfinden soll. Und jetzt kommen seine Jünger zu ihm. Nein, nicht seine Jünger, seine Brüder, Johannes Kapitel 7, Vers 3 und machen ihm einen Vorschlag. Johannes 7, Vers 3 und 4, es sprachen nun seine Brüder zu ihm, zieh von hier fort und geh nach Judäa. Also wir sind in Galiläa, das ist im Norden, da wo, so blöd das klingt, jetzt eher so Hisbollah unterwegs ist, ja, und jetzt geht's in den Süden, da wo Jerusalem ist. Das ist die Idee. Zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Seine Brüder, fangen wir ganz simpel an. Jesus war kein Einzelkind. Hatte eine ganze Menge Geschwister. Maria und Josef waren da recht produktiv, das kann man nicht anders sagen. Wir lesen ja nichts mehr von Josef, das heißt, die können gar nicht so unendlich viel Zeit gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir mindestens in der Bibel 4 Halbbrüder mit Namen benannt. Da gibt es den Jakobus, den Josef, der in einer verkürzten griechischen Form in der Bibel auch Joses genannt wird. Also das muss euch jetzt nicht verwirren. Der Josef ist der Joses. Dann gibt es einen Simon und ganz putzig, es gibt sogar einen Judas. Cool, oder? Wir haben von dem sogar einen Brief, den Judasbrief. Ah, toll. Also mindestens 4 Halbbrüder, die der Herr Jesus hat. Und die geben jetzt ihrem älteren Bruder, die haben das so mitgekriegt, dass keiner mehr mit dem unterwegs sein will, dass alle den so ein bisschen doof finden. Die geben ihm jetzt einen Rat. Die nehmen, wenn man so will, die Rolle eines PR-Agenten ein. Und die sagen ihnen mit meinen Worten: Du älterer Bruder, wenn du bekannt werden willst, und davon gehen wir einfach mal aus, dann musst du dorthin gehen, wo jetzt die Leute sind, damit die ganze Welt, also gerade auch deine Jünger, deine Wunder sehen. Und das klingt ja erst einmal ganz, ganz aufrichtig besorgt, oder? Ja, so einen Rat zu geben, du möchtest doch bekannt werden, ja, hey, in Jerusalem ist bald dieses große Fest, müsstest du da nicht hin? Dummerweise ist das kein Ausdruck von Glauben. Woher weiß ich das? Ja, wir brauchen nur weiterlesen. Da heißt es dann, Johannes Kapitel 7, Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ich finde das unglaublich dramatisch. Stell dir mal vor, du bist der Messias, du möchtest, dass alle an dich glauben. Eben sind der Großteil der Leute weggegangen, die du als Jünger gesehen hattest. Und wenn du zu Hause in der Family bist, die glauben auch nicht. Und wenn man jetzt über ihren Ratschlag nachdenkt, dieses, hey, geh doch nach Jerusalem. Ja, wenn du was werden willst, wenn du dich in den Mittelpunkt stellen möchtest, dann musst du nach Jerusalem. Dieser Ratschlag entbehrt tatsächlich nicht einer gewissen Klugheit. Problem, seine Brüder verstehen überhaupt nicht, worum es Jesus geht. Es geht ihm nämlich nicht um Popularität. Wenn es ihm darum gegangen wäre, dann hätte er nach der Brot- und Fischvermehrung in Johannes 6, da wollen sie ihn ja schon zum König machen. Und da haut er ja wieder ab. Wenn es ihm um Popularität gegangen wäre, naja, dann hätte er da einfach König werden können. Das ist aber das, was seine Brüder denken. Sie denken, der will öffentlich bekannt werden. Ganz falsch. Ganz falsch. Jesus will nicht öffentlich bekannt werden. Jesus will viel mehr. Er möchte nicht als der wunderwirkende Rabbi von den Massen gefeiert werden. Das ist viel zu wenig. Er will, dass sie begreifen, wer er ist. Und er will mehr sein als der wunderwirkende Rabbi. Er möchte, dass er in ihren Augen für mehr gut ist als nur für das nächste Wunder, sondern dass er gut ist fürs ewige Leben. Dass er der ist, an den es zu glauben gilt. Zu vertrauen gilt, das ganze Leben draufzusetzen gilt, weil er gestorben und auferstanden ist, wie wir wissen. Aber das wissen die natürlich damals noch nicht. Und trotzdem ist da dieser Wunsch, dass Menschen schon anfangen, ihm zu vertrauen. Und genau das tun seine Brüder nicht. Und anscheinend sind seine Brüder auch nicht mal ganz sicher, wie viele von seinen Jüngern da geglaubt haben. Johannes 7, Vers 6 und 7, da spricht Jesus zu ihnen, also zu den Brüdern, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit aber ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Meine Zeit ist noch nicht da. Was meint er damit? Wofür ist die Zeit noch nicht da? Und das sind zwei Dinge, die hier im Raum stehen. Einerseits, die Zeit ist noch nicht da, um zu dem Fest zu gehen. Andererseits, die Zeit ist noch nicht da, in Jerusalem so aufzutreten, wie sich seine Brüder das für ihn wünschen. Wisst ihr, Jesus wird einmal, das ist dann kurz vor Karfreitag, in Jerusalem einziehen. Und dann wird er wirklich dieses Übermaß an öffentlicher Aufmerksamkeit generieren, von dem die Brüder denken, dass er sich das wünscht. Dieser Tag wird kommen, wo alle ihn feiern, wo die Straßenränder voll mit einer begeisternden Masse sind, wo Leute ihm zujubeln. Nur das ist die Zeit, kurz bevor er dann für diese Menschen stirbt. Und genau das war noch nicht dran, dieser Einzug in Jerusalem, wo die Leute begeistert sind. Das ist Zukunft, das wird kommen, aber jetzt noch nicht. Und das ist das, was Jesus meint, wenn er hier davon spricht, meine Zeit ist noch nicht da, noch nicht. Sie wird kommen. Es wird das, genau das passieren, was seine Brüder sich wünschen, aber jetzt noch nicht. Und dann sagt er zu den Brüdern, eure Zeit aber ist stets bereit. Die Brüder müssen sich um solche Fragen, mit denen Jesus sich herumschlägt, keine Gedanken machen. Für sie gibt es nicht passende Zeiten oder weniger passende Zeiten. Für sie gibt es einfach nur Urlaub in Jerusalem. Woran liegt das? Jesus sagt, weil die Welt euch nicht hassen kann. Seine Brüder sind Teil des Systems. Sie ecken nicht an. Bei Jesus ist das aber komplett anders. Mich aber hasst sie. Warum? Weil Jesus der ist, der die bösen Werke aufdeckt. Wenn man sich mal die Frage stellt, warum wollen Leute eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben? Woran liegt das eigentlich? Antwort: Weil die Begegnung mit Jesus mir zeigt, was in meinem Leben nicht stimmt. Ja? Und das ist immer so ein Punkt, ich glaube bis heute, das vertragen Menschen einfach nicht gut. Wenn da einer sagt, hey, ganz ehrlich, unter uns, du gehörst auch nicht zu den Guten. Und das ist das, was Jesus jedem sagt. Du gehörst auch nicht zu den Guten. Du bist, so wie du bist, das reicht nicht. Du brauchst einen Retter. Er ist der, der die bösen Werke aufdeckt. Und deswegen, weil er das tut, finden Leute ihn nicht cool, lehnen sie ihn ab, wollen sie mit ihm nichts zu tun haben, hassen sie ihn. Vers 8. Geht ihr hinauf zu dem Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Man muss hier ganz grundsätzlich bei Johannes verstehen, er formuliert manchmal etwas kurz, fast schon kryptisch. Wenn das heißt, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt, dann muss man in Gedanken dazu tun, um auf die Weise, die ihr vorgeschlagen habt, nach Jerusalem zu gehen. Dafür ist die Zeit noch nicht erfüllt, öffentlich in Jerusalem in Erscheinung zu treten, mit dem Ziel, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Dafür ist die Zeit noch nicht erfüllt, noch nicht reif. Sollen ruhig die Brüder nach Jerusalem gehen. Jesus bleibt im Norden. Jesus bleibt in Galiläa. Jedenfalls für eine Weile. Denn es geht ja weiter. Vers 9 und 10. Nachdem er dies gesagt hatte, blieb er selbst in Galiläa. Okay. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest. Nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Frage, was heißt wie im Verborgenen? Naja, hier wahrscheinlich so viel wie nicht mit der Familie. Okay, müsst ihr euch vorstellen, die Leute sind in so Familienclans losgezogen und jeder, der wusste, wo Jesus herkommt, hat halt in diesem Clan nach ihm gesucht. Da war er nicht dabei. Aber inkognito ist er dann irgendwo versteckt mit so einem Pilgerstrom nach Jerusalem gekommen. Und man merkt, wie richtig Jesus die Lage eingeschätzt hat. Also wie wirklich in Jerusalem wieder ganz merkwürdige Dinge über ihn gedacht werden. Wir müssen hier nur weiterlesen, die Verse 11 bis 13. Die Juden nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen, wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Die einen sagten, er ist gut. Andere sagten, nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm, aus Furcht vor den Juden. Die Juden, das ist ein Fachbegriff im Johannesevangelium für die religiöse Elite, die gegen Jesus eingestellt ist. Das werdet ihr immer wieder finden, der Begriff taucht überall im Johannesevangelium auf. Die Juden, das ist so ein Konglomerat aus Pharisäern, Hohepriester, Schriftgelehrten, die mit Jesus tatsächlich nichts anzufangen wussten. Und es heißt hier, die suchen Jesus. Die hatten also in der Tat damit gerechnet, dass er kommt. Die hatten jetzt nichts Gutes mit ihm vor. Das war, die wollten ihn nicht zu einem Lasagneabend einladen. Durchaus nicht. Wir merken, Jesus war Gesprächsthema. Aber der Text macht es deutlich, nicht öffentlich. Im Raum steht die Frage, wie soll man über diesen Rabbi aus Nazareth denken? Ja, ist er gut oder ist er ein Verführer? Auf der einen Seite die Leute, die ihn für einen Guten halten, vielleicht sogar für einen Propheten. Und auf der anderen Seite stehen diese Einflussreichen, die ihn für einen Scharlatan halten. Und auch wenn man sich noch nicht einig war, in welche Box gehört er denn jetzt rein, inzwischen war allen klar, öffentlich pro Jesus sein, sich also hinstellen und sagen, hey, ich finde ihn richtig gut, das ging zu diesem Zeitpunkt in Johannes 7 schon nicht mehr. Da musste man schon damit rechnen, dass man aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Da hat man sich schon gegen das Establishment gestellt, wenn man sich auf die Seite Jesu gestellt hat. So, jetzt haben wir Jesus, der unerkannt in Jerusalem ist, Vers 14, als es aber um die Mitte des Festes war. Ich habe euch gesagt, 8 Tage, also irgendwo Mitte der Woche, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Das ist jetzt nicht mehr ganz inkognito, das muss man fairerweise sagen. Und es ist, soweit wir das wissen, Premiere. Wir wissen noch von keiner anderen Predigt im Tempel. Und im Tempel, warum kann Jesus dort, wo er doch weiß, dass Leute so ein Stück gegen ihn sind und ihn suchen und es nicht gut mit ihm meinen, warum kann er da auftreten? Ganz einfach, mitten unter Tausenden von Pilgern war er halbwegs sicher. Was ich jetzt spannend finde, wenn ich den Text lese, ist, also ich stelle mir Jesus im Tempel vor, ganz viele Leute hören ihm zu. Und natürlich auch die, die ihn gesucht haben. Logisch. Die stellen jetzt auch fest, oh, er ist doch da. Schön. Hören wir mal zu, was er zu sagen hat. Und an der Stelle wird es jetzt spannend. Denn genau die Leute, die ihn ablehnen, über die heißt es in Vers 15, da wunderten sich die Juden und sagten, wie kennt dieser die Schriften, da er doch nicht gelernt hat? Mit meinen Worten, wie kann das sein, dass hier einer kluge Dinge zur Bibel sagt, ohne Pfarrer zu sein? Das ist der Vorwurf. Da er doch nicht gelernt hat. Der war nicht da, wo man halt hingeht, um die Schriften zu lernen. Und trotzdem? Jetzt könnte man die Frage stellen, wissen die nicht, mit wem die das zu tun haben? Die sind wirklich erstaunt. Wie kommt das? Ich meine, Jesus hat in Galiläa vorher schon öfter mal mit Pharisäern und mit Schriftgelehrten zu tun gehabt. Und die sahen eigentlich in der direkten Konfrontation mit Jesus, die sahen nie gut aus. Ja, sich mit ihm anzulegen, das war völlig klar, das macht man besser nicht. Aber merkt ihr, das war in Galiläa. Jetzt sind wir in Jerusalem. Und ich nenne sie mal die Jerusalemer Aristokratie. Die hat vielleicht die ein oder andere Geschichte von Jesus gehört. Und weil sie die Geschichten gehört haben, haben sie sich auch gemeinsam darauf verständigt, diesen Rabbi aus Nazareth als Messias nicht anzuerkennen. Sie waren in ihrer Ablehnung eins. Nur so richtig Predigten von ihm hatten sie anscheinend noch nie gehört. Und das ist deshalb wieder so interessant, weil es zeigt mir, wie wenig inhaltliche Auseinandersetzung es braucht, um ganz mächtige Vorurteile zu gewinnen. Und weil sie das noch nie gemacht haben, sich wirklich mit ihm auseinandergesetzt haben, deswegen diese Überraschung. Der Typ kennt die Schriften, der kennt das Alte Testament, der kennt sich da aus, wie kann das sein? Merkt ihr, wie schnell habe ich eine Meinung, aber ich habe mich nie mit der Sache oder mit der Person, über die ich eine Meinung habe, wirklich auseinandergesetzt. Vorurteile sind so irre schnell formuliert. Und jetzt haben wir es mit der Person selber zu tun. Ja, jetzt merken Sie, der ist ja doch irgendwie anders. Und jetzt wird Jesus, ja, wie kann das sein? Jetzt wird Jesus sehr schnell auf den Punkt kommen. Und ich mag Jesus. Also ich kann euch das immer wieder nur sagen, es macht so viel Spaß zu sehen, wie Jesus nicht der Typ ist, der lange um den heißen Brei herumredet. Ja, nicht so wie so eine Katze, ja, sondern einfach bang. Also es ist wie so, ich weiß nicht, so ein dumm Geschoss, so bam rein, ja, keine Gnade. Das ist hier auch wieder. Hört euch den Vers 16 an. Absolut irre. Wie kann das sein? Steht im Raum. Ja, gut. Da antwortete ihnen Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mal eine Ansage. Nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Und natürlich der ihn gesandt hat, hier ist kein anderer gemeint als Gott, der Vater. Schaut nochmal genau, was hier steht. Was Jesus hier genau sagt, meine Lehre ist nicht mein. Jesus stellt sich hin und sagt, aus meinem Mund hört ihr Gott selber sprechen. Das, was ich hier predige, ist nicht ausgedachtes Menschenwerk, sondern meine Lehre hat ihren Ursprung in Gott selbst. Wenn Gott das Wort Mensch wird, dann ist alles, was dieser Mensch, Jesus aus Nazareth, alles, was dieser Mensch sagt, so, als hätte Gott selbst gesprochen. Warum sage ich das so deutlich? Weil es uns hoffentlich ein Stück Ehrfurcht vor der Bibel lehrt. Wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir lesen, was Jesus gesagt hat, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass in diesem Moment Gott zu uns spricht. Und das, was Gott im Alten Testament angefangen hat, durch Propheten, das schließt er im Neuen Testament durch den Sohn ab. Im Hebräerbrief heißt es mal, Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 und 2, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Also im Alten Testament spricht Gott durch die Propheten. Und jetzt legt Gott im Neuen Testament nochmal eine Schippe drauf, macht es mal noch ein bisschen direkter, noch ein bisschen klarer, noch ein bisschen mehr Gott, sodass du am Ende sagst, mehr Gott geht nicht. Stimmt, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Gott spricht zu uns durch den Sohn, durch Jesus aus Nazareth. Frage, woher kann ich das wissen? Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Es gibt Verse, die begleiten mich 2, 3 Jahrzehnte. Das ist so ein Vers. Es ging vielleicht komisch, ich habe den vor ungefähr 27 Jahren auswendig gelernt und seit der Zeit kaue ich auf diesem Vers rum. Und ich habe am Anfang immer gedacht, dass Jesus hier sagt, wenn jemand seinen Willen tun wird, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. So nach dem Motto, wenn die Sache, die ich predige, funktioniert, dann ist das ein Beweis dafür, dass Gott durch mich hindurch gesprochen hat. Und klar, da steckt in dieser Aussage steckt ein Funken Wahrheit. Weil wenn Jesus predigt und er Wahrheit predigt, wovon ich ausgehe, dann wird die natürlich auch funktionieren. Problem, das steht hier nicht. Hier steht nicht, wenn jemand seinen Willen tun wird. Das wäre nice, das hätte ich sofort verstanden, dann hätte ich nicht 2, 3 Jahrzehnte drüber nachgedacht. Hier steht, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Merkt ihr, wenn jemand seinen Willen tun will, noch nicht tut, einfach nur will. Es geht um Menschen, die in ihrem Herzen eine Entscheidung getroffen haben, sie wollen den Willen Gottes tun. Und diese Entscheidung ist erst einmal völlig losgelöst von dem, worum es inhaltlich geht. Diese Entscheidung lässt sie erkennen, dass die Lehre, die Jesus predigt, von Gott ist. Oder halt auch nicht. Mich hat das umgehauen. Wenn ich euch ein bisschen abhänge, weil manchmal solche Dinge mich so begeistern und ihr sagt, Jürgen, das bist ein bisschen du. Ja, ja, nehmt mir das einfach ab. Aber ich entdecke hier ein Prinzip, was ich noch an 2 anderen Stellen im Neuen Testament ganz deutlich finde. 2 Stellen, die unterschiedlicher vielleicht nicht sein könnten. Das eine ist endzeitliche Verführung und das andere ist Evangelisation. Ich stelle euch jetzt mal 2 Stellen vor, die genau das Gleiche als Prinzip transportieren wie Johannes 7, Vers 17. Und wir fangen mit der Verführung an. Paulus spricht davon, dass am Ende der Menschheitsgeschichte das Böse überhand nehmen wird. Am Ende der Menschheitsgeschichte wird sich eine Person, ein ominöser Mann der Gesetzlosigkeit, der sich als Gott ausgibt und der Zeichen und Wunder tut, so viele Menschen wie möglich verführen. Er wird es zumindest versuchen. Und es werden tatsächlich 2. Thessalonicher 2, könnt ihr das nachlesen. Es werden viele Leute auf diesen Typen reinfallen und verloren gehen. Warum? Und jetzt kommt die Begründung aus 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Weil sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. So, das ist jetzt Paulus. Ich habe euch eine leichtere Übersetzung mitgebracht und sage den Vers einfach nochmal. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 10. Hier haben wir unseren Verführer stehen. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Was fehlt denen, die verloren gehen? Antwort: Lange bevor sie verloren gehen, haben sie etwas anderes verloren, nämlich die Liebe zur Wahrheit. Sie glauben die Lügen des Verführers, weil sie keine Liebe haben zur Wahrheit. Und wir wissen, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Wir können die beiden Begriffe gleichsetzen. Das heißt, worum es hier geht, und wir sind Endzeit, am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, wenn der große Abfall stattfindet, von dem Paulus spricht, dann geht es um die Herzenshaltung. Es geht darum, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wenn Gott spricht, möchte, hast du eine Liebe zur Wahrheit, ja oder nein? Bist du bereit, Wahrheit mehr zu lieben als die Lüge, so ganz grundsätzlich als Einstellung in deinem Herzen? Und das ist genau das, was in Johannes 7, Vers 17 steht. Wenn jemand seinen Willen tun will, es ist diese innere Liebe zur Wahrheit. Ja, ich bin ganz grundsätzlich, da bin ich noch lange nicht bekehrt, ich habe ein Interesse daran, Wahrheit zu finden. Das ist die eine Seite, Verführung. Die Liebe zur Wahrheit bewahrt mich davor, verführt zu werden. Eine zweite Seite, super interessante Stelle, ich habe gesagt, um Evangelisation. 2. Korinther 4, Paulus beschreibt seinen Dienst als Evangelist. Und dann hier 2. Korinther 4, Vers 4, wir, gemeint sind die Apostel, haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. So. Die Predigt des Evangeliums wird hier genannt die Offenbarung der Wahrheit. Und jetzt wird es ganz interessant. Wenn ihr den Text lest, dann stellt ihr fest, dass Paulus sich durch die Offenbarung der Wahrheit nicht dem Intellekt der Menschen empfiehlt, sondern ihrem Gewissen. Ist das spannend? Das Evangelium richtet sich als Botschaft. Klar, ich muss das Evangelium verstehen, das hat einen intellektuellen Anteil. Aber das Evangelium richtet sich als Botschaft nicht zuerst an den Verstand, sondern an das Gewissen. Und jetzt wird es spannend, wer ein für die Wahrheit empfindsames Gewissen hat, der ist dann auch in der Lage, das Evangelium zu verstehen. Und da sind wir wieder bei den Menschen, die seinen Willen tun wollen. Ich mache diesen gedanklichen Sack mal zu. Was entscheidet darüber, ob ein Mensch, wenn er auf Gottes Wort in Form einer Predigt trifft, intuitiv begreift, dass hier Gott zu ihm spricht? Ganz genau. Es ist die Liebe zur Wahrheit. Es ist ein für die Wahrheit empfindsames Gewissen. Es ist der Wunsch, Gottes Willen tun zu wollen. Wobei, Achtung, das muss ich an der Stelle einschränkend sagen, mit Gott ist nicht, also vor der Bekehrung, nicht unbedingt der jüdisch-christliche Gott gemeint, sondern du kannst auch ein allgemeines Verständnis von dem da oben haben oder einfach nur glauben, dass das Universum es gut mit dir meint. Das spielt im Blick auf diese Herzenshaltung keine Rolle. Es geht darum, dass du jemand sein musst, der sagt, ja, wenn mir Wahrheit begegnet, Wahrheit ist mir wichtig, dann möchte ich sie tun. Das ist, wenn man so will, das höchste Gut in meinem Leben. Und darauf spielt der Herr Jesus hier mit diesem Satz an. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Überlegt mal, wir sind im Tempel. Um ihn herum alle möglichen Leute, auch diese einflussreichen Männer, die ihn ablehnen. Aber ablehnen, obwohl sie kaum wissen, was er eigentlich predigt. Und jetzt, wo sie ihn hören, merken sie, dass er, der Laie, doch etwas zu sagen hat. Und jetzt wird es für seine Gegner total spannend. Weil, wenn sie erkennen, dass Jesus die Wahrheit predigt, dann können sie das nur erkennen, weil in ihnen dieser grundsätzliche Wunsch da ist, den Willen Gottes auch zu tun. Problem, wenn ihr Herz Wahrheit liebt und Wahrheit in den Worten Jesu steckt, dann müssten sie eigentlich jetzt aufhören, ihn zu verfolgen und abzulehnen. Logisch. Aber es gibt auch die andere Seite. Stell dir vor, du sitzt da, hörst dir das an. Jesus sagt, wenn du das tun willst, den Willen Gottes tun willst, dann wirst du erkennen. Und du denkst dir, ich erkenne gar nichts. Ja? Ich weiß nicht, ob der Typ von Gott ist oder nicht. Ja, wenn du nicht erkennst, dass diese Predigt, die Jesus predigt, von Gott kommt, dann hast du nicht nur ein Problem mit der Predigt, sondern du hast ein ganz fettes Problem mit Gott. Dann bist du, Achtung, bei aller Religiosität, die du an den Tag legst, bei aller Frömmigkeit, dann bist du mit deinem Herzen nämlich gar nicht dazu bereit, das zu tun, was Gott von dir will. Und dann kannst du dich natürlich so als religiöse Autorität aufspielen, ja logisch, und darauf hoffen, dass alle Leute dich toll finden. Aber in deinem Herzen steckt nicht Glaube. In deinem Herzen steckt eine Menge Ich-Sucht und Hochmut. Und eben, und das ist das Drama, keine Liebe zur Wahrheit. Frage. Die Predigt heißt ja, den Willen Gottes tun wollen. Was können wir als gläubige Leute, und ich nehme jetzt mal an, dass die meisten von euch gläubig sind, was können wir mit diesem Text anfangen? Und natürlich können wir uns die Frage stellen, wollen wir eigentlich den Willen Gottes tun? Und lasst uns an der Stelle nicht zu schnell sagen, na klar, denkst du denn, ich bin ein Heide? Nee, denke ich nicht. Lasst uns einfach nur ein klein bisschen vorsichtig sein. Und bei dieser Frage, möchtest du den Willen Gottes tun? Lass mich eine zweite kleine Frage anschließen, die ich total putzig finde, aber die es in sich hat. Es ist die Frage, woran machst du das fest? Kennt ihr das? Ja, man sagt so, ja, wollen wir alle. Und dann stellst du fest, habe ich aber trotzdem noch nie im Leben gemacht. Ich fand es immer gut. Es gibt so Dinge, die findet man einfach gut und macht sie nie. Und so kann das hier auch sein. Möchtest du den Willen Gottes tun? Ahu, logisch. Was denkst du denn? Okay, ich dachte mir, ich bringe einfach mal drei Punkte mit, an denen man für sich selber so ein Stück ablesen kann, wo man da steht. Versteht ihr? Also so, dass man einfach so ein bisschen überlegt, woran könnte man das eigentlich festmachen? Punkt Nummer 1. Konfrontiert mit Sünde fange ich an, mich zu freuen. Das ist der erste Punkt. Also wenn ich mit Sünde konfrontiert werde, wenn ich also merke, da spricht mich jemand auf Sünde an, ja, oder ich lese in der Bibel und der Heilige Geist sagt mal so ping, und denkst, ja. Oder du sitzt in der Predigt und du hast den Eindruck, der Prediger könnte doch mich gemeint haben. Also wenn solche Momente passieren, wo du darauf hingewiesen wirst, dass da Sünde in deinem Leben ist. Frage, wie reagierst du? Da gibt es nämlich zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist, du bist bockig. Wie kann der nur mir das sagen? Ziehst dich zurück, rennst vielleicht aus dem Raum, schiebst die Schuld dafür, für das, was passiert ist, noch anderen in die Schuhe, suchst nach Ausflüchten, nach Erklärungen, spielst dein eigenes schlimmes Verhalten runter. Das ist die eine Seite. Und ganz ehrlich, das ist das, was intuitiv in jedem Menschen als erstes kommt. Die andere Seite sieht so aus, die ist ein bisschen schwieriger, die braucht ein bisschen Heiligung und die braucht ein bisschen Heiliger Geist und da muss man einmal durchatmen meistens. Es ist die Seite, wo du sagst, ich will mich freuen. Ich will mich von ganzem Herzen darüber freuen, dass hier jemand mir einen Punkt in meinem Charakter gezeigt hat, für den erstens Jesus am Kreuz geblutet hat und zweitens, damit ich ihn loswerde. Versteht ihr dieses, du Sünder, Halleluja, danke, Amen. Das wäre so ein bisschen die Idee. Wenn wir den Willen Gottes tun wollen, wenn das als grundsätzliche Haltung in meinem Leben ist, dann werdet ihr das bei euch wiederfinden. Nicht immer gleich so spontan, aber doch irgendwie wird es da sein. Zweiter Punkt. Wenn wir den Willen Gottes tun wollen, dann haben wir verstanden, dass Heiligung die Quintessenz von Liebe ist. Also Heiligung ist die Quintessenz von Liebe. Meint, Gottes Gebote sind nicht dazu da, dich zu unterdrücken und dir all die guten Dinge im Leben vorzuenthalten, die du eigentlich verdienst, sondern Gottes Gebote sind dazu da, um dich in die Freiheit zu führen, um dir die einmalige Chance zu geben, dem Schöpfer des Universums deine Liebe zu zeigen. Dafür sind die Gebote eigentlich da. Und deswegen lasst uns diese Frage beantworten. Wie empfinden wir, wie denken wir über Gebote? Ist das für mich so eine Last? Oder ist es ein Stückchen Lust und sage, ja, tschakka. Ja, also so ein bisschen wie, ich war am Freitag hier bei Rewe und da gab's für wenig Geld viel Rosen. Also habe ich für wenig Geld viel Rosen gekauft. War das eine Last für mich? So dieses Gebot, du sollst deine Frau lieben und beschenken. Nein, es ist eine Lust. Und genau so dürfen wir über die Gebote denken. Den Willen Gottes lieben wollen heißt zu sagen, wow, ich darf Gott beschenken, das ist ja der Hammer. Das will ich einfach gerne tun. Dritter Punkt. Stell dir vor, jemand würde sagen, Jürgen, immer wenn du hier so, wenn wir so feiern machen, da stehst du am Grill, ich würde auch gerne grillen lernen. Was würdest du von so jemandem erwarten? Ich würde von ihm erwarten, dass er grillt. Also genau genommen, dass er sich ein Buch kauft. Das Buch heißt Weber Grillbibel. Und dass er die Rezepte ausprobiert. So, und jetzt die Übertragung, das war jetzt nur ein Bild. Die Übertragung geht etwa so. Wo Liebe zur Wahrheit im Herzen da ist, da machen sich Menschen auf die Suche nach Wahrheit. Ja, wenn Liebe zum Grillen da ist oder zum Backen, ja, macht man sich auf die Suche nach Rezepten. Ist Liebe zur Wahrheit da, dann möchte man einfach wissen, was hat Gott mir zu sagen. Und das hat damit zu tun, dass wir in der Bibel lesen. Nicht aus Pflichtgefühl oder um in unserer persönlichen To-Do-List einen Haken zu setzen, sondern weil ich mir das einfach wünsche, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und da spielt die Bibel als das, wo Gott zu mir spricht, eben eine ganz große Rolle. Einfach aus Lust, Bibel zu lesen und zu sagen, Herr, ich möchte einfach deinen Willen kennenlernen. Lass mich Bibel lesen. So, das waren die drei Punkte, an denen wir ganz praktisch ablesen können, wie sehr wir wirklich an Gottes Willen interessiert sind. Und deswegen, das sind dann einfach mal auch drei Fragen. Ja? Wie reagierst du auf Kritik? Wie denkst du über die Gebote? Und wie interessiert studierst du deine Bibel? Und ich kann dir nur sagen, das sind gute Fragen. Das sind Fragen, wo wir drüber beten dürfen, wo wir schauen dürfen, dass Gott uns zur Buße leitet, wo das nötig ist. Oder in die Freude, wo wir sagen, ja, yeah, das machen wir schon. Halleluja. Das ist ja auch möglich. Und ein letztes Wort an die alten Säckinnen und Säcke. Lasst uns ein Stück vorsichtig sein, jetzt nicht zu denken, boah, ich bin ja schon so lange Christ, das ist nicht mehr mein Thema. Ihr kennt vielleicht die Stelle aus Titus 2, Vers 2, wo die alten Männer aufgefordert werden, gesund im Glauben, in der Liebe und im Ausharren zu sein. Und deswegen lasst uns auch im Alter diese Fragen durchbuchstabieren. Bin ich noch korrekturfähig? Und ganz ehrlich, wann hast du, gerade wenn du schon 10, 20, 30 Jahre gläubig bist, wann hast du denn wirklich das letzte Mal Korrektur angenommen? Ist Heiligung ganz praktisch noch ein Thema in meinem Leben? Und wieder die ganz runtergebrochene Frage, mit welchen Sünden ringst du jetzt in diesen Wochen? Wo bist du gerade für dich dran? Und wo hast du dich mit Sünde schon arrangiert? Oder bei der Bibel, mit wie viel Routine, und ich rede jetzt zu den alten Christen, okay? Mit wie viel Routine liest du die Bibel? Darf die Bibel dich noch überraschen? Darf sie dich noch herausfordern? Oder hast du das Wort Gottes, weil du es schon so oft gelesen hast und schon so viel Predigten gehört, inzwischen einfach so ein Stück gezähmt? Es ist so ein Stück Wohlfühlkultur geworden. Seid mir nicht böse, aber das sind für mich persönlich ganz wichtige, ehrliche Fragen, die ich mir stelle. Mir stelle, weil ich muss wissen, wo mein Herz steht. Ihr wisst doch, diese Stelle aus dem Alten Testament, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Das ist so wichtig. Warum? Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dein Leben kommt aus deinem Herzen. Das, was in deinem Herzen ist, wird dafür sorgen, dass du Gedanken hast, Worte sprichst, Taten tust, dass aus den Taten ein Charakter und aus dem Charakter ein Schicksal wird. Es beginnt im Herzen, ganz tief drin, da wo keiner reinschauen kann, was man so leicht auch nach außen hin durch ein bisschen Heuchelei überspielen kann. Schau dahin und lass mich so enden. Die größte Sünde im Leben ist nicht ein verhärtetes Herz. Die größte Sünde besteht darin, zu merken, dass ich ein verhärtetes Herz habe und mich nicht nach einem Herzen auszustrecken, das empfindsam wird für Gottes Reden, nicht Gottes Willen tun zu wollen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.